Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Ach, das ist irgendwie immer eine besondere Ausgabe im Jahr. Unsere Weihnachtsausgabe, wo wir euch nochmal drei Tipps, die besten Bücher des Jahres vorstellen wollen.
Jeder drei. Also eigentlich schlagen wir sechs Tipps vor.
Genau. Ja. Jeder drei, die uns in diesem Jahr besonders gut gefallen hatten, die ihr auch kennt als treue Stammhörer, weil wir sie schon mal ausführlich vorgestellt haben. Deswegen werden wir sie heute einen Tick kürzer vorstellen.
Genau. Aber der Vorteil ist für euch, das sind wirklich Weihnachtsgeschenke. Die könnt ihr blind kaufen und verschenken, weil das sind einfach, die Bücher sind überragend.
Überragend. Also wenn wir das sagen, dann kann das nicht anders sein.
Ja.
Gott, ich habe neulich wieder Literarisches Quartett geguckt.
Echt?
Das kann man nicht aushalten. Das kann man wirklich nicht aushalten. Also eine solche Beweihräucherung und dann nur Bücher niedermachen und so, furchtbar.
Ehrlich? Die ganze Zeit?
Ja, also, sie fanden dann auch Bücher gut, aber es war schon wieder alles so. Das ist aber nicht unser Thema. Wir verreißen ja keine Bücher, wir empfehlen nur Bücher.
Genau.
Das ist uns ganz wichtig.
Ja, das ist unser Überlebensmotto.
Und heute unsere Top 3. Ich meine, das ist schon,
mehr
das
geht
ist
nicht.
Schon was.
Mehr
genau. Und wir wissen nicht, was der andere vorstellt. Wir haben jeder eine Tasche unterm Tisch. Ein Buch liegt von mir schon auf dem Tisch, genau. Weil ich das schon gelesen habe, weil du einen Tick zu spät gekommen bist.
Ach so, hast du hier wie im Wartezimmer so gelesen.
Genau. Der Lesezirkel. Ja, wir wissen also nicht, was der andere als nächstes aus der Tasche holt.
Genau.
Und mein Platz 3.
Ja.
Ich habe gedacht, ich muss zumindest als Krimi-Autor auch einen Krimi vorstellen. Ein, der so gut ist, dass ich ihn niemals schreiben könnte. Er ist von Marcel Huveler, einem Schweizer
ja,
Autor.
Ja, 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 ich weiß.
Du kannst dich erinnern.
Ja, ja, ja. Du warst echt sehr, sehr, sehr begeistert.
Ja, und ich bin das.
Und es klang auch echt super.
Ja.
Also, weil das ist wirklich so eine herrlich lustige, schräge Idee, die der Autor da aufgebaut hat oder entwickelt hat vielmehr.
Ja.
Und da bin ich echt so ein bisschen neidisch geworden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also was richtig Lustiges habe ich, glaube ich, in diesem Jahr nicht gelesen. Also, und ich würde aber gerne mal.
Sehr bittere Bücher,
ja.
Da gelesen.
Ja.
Ich würde mich so erinnern an dieses Jahr.
Und ich würde echt gerne mal so ein wirklich richtig schräges, lustiges Buch lesen und entdecken, irgendwie durch Zufall oder wie auch immer, so wie das da.
Da kann ich dir dieses auch wirklich empfehlen.
Ja.
Es gibt inzwischen mehrere Bände schon über die Frau Morgenstern. Also das Buch heißt Frau Morgenstern und das Böse. Das ist der erste Teil von Marcel Huveler über eine 58 Jahre alte Frau, eine ehemalige Lehrerin, die durch Umstände, die wir innerhalb dieses Buchs irgendwann erfahren, nicht mehr diesen Job ausführen darf.
Ja.
Es lief nicht alles ganz glatt, würde ich sagen. Und die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass sie auf einem U-Bahnhof in der Schweiz einen Mann vor die Gleise schubst und umbringt. Es ist relativ schnell klar, das ist nicht das erste Mal, dass sie das tut.
Mhm.
Und wir erfahren auch auf den ersten Seiten etwas über diesen Mann erstmal. Und das ist ein wirklich mieser Typ. Er betrügt seine Frau, er betrügt seine Freunde, er ist einfach nur an Kohle machen und am schnellen Geld interessiert.
Das hat sie alles rausgefunden?
Das weiß sie alles. Also okay. sie kennt ihr Opfer ziemlich gut sogar.
Mhm.
Sie hat das sehr lange beobachtet.
Ich habe mir das erst lange genug angesehen hier mit dir.
Ja, genau, wie du sagst. Also es ist, im Grunde ist es ein Buch über Selbstjustiz.
Ja.
Und sie versucht, weitere schlimme Lebenswege dadurch zu verhindern. Weil sie weiß, der wird ja sich jetzt nicht bessern plötzlich.
Ja.
Sie schubst ihn also vor die Gleise und in der Nacht wird sie am nächsten Morgen um 5 Uhr, kommt die Polizei in ihr Haus, klingelt sie raus und nimmt sie fest. Sie glaubt zumindest, das ist die Polizei. In Wahrheit.
Die sehen so aus wie Polizei.
Ja, genau. Also ihr ist auch schon klar, wenn die beiden da kommen und die sagen ihr auch gleich, sie sind festgenommen, klar, das ist Polizei.
Mhm.
Sie bringen sie aber nicht auf eine klassische Polizeiwache, sondern sie kommt in ein Büro. Und dieses Büro ist aber auch vom Staat, vom Land der Schweiz. Und es nennt sich TEL. Das ist eine Organisation. Und diese Organisation TEL ermordet Menschen im Auftrag der Schweiz.
Ja, okay.
Und sie wird vor die Wahl gestellt. Entweder steigt sie da jetzt mit ein oder sie geht ins Gefängnis. Man schätzt, also man hat sie auch schon länger beobachtet und man schätzt natürlich ihre Art und Weise, wie klug sie vorgeht, wie sie die Leute um die Ecke bringt und dadurch passt sie sehr gut dazu. Ich habe eine kurze Stelle.
Ja.
Eigentlich ist das ja jetzt so eine Folge, wo wir gar nicht so viel vorlesen sollten. Aber ich finde, es ist schon nochmal wichtig, kurz zu hören, so worum das hier eigentlich geht. Also sie sitzt halt bei zwei Leuten von Tell, ist so diese Wahl gestellt worden und sagt dann irgendwann, was tun sie genau? Wie läuft so eine Vollstreckung eigentlich ab? Ja. Die Regierung nennt uns eine Zielperson, wir erledigen den Rest, that's it, antwortete Meyer. Und damit die Beseitigung in der Öffentlichkeit und bei Behörden keine Fragen aufwirft, lassen wir unsere Vollstreckung so aussehen, als hätten natürliche Umstände dazu geführt. Herzinfarkt, Hirnschlag, Blutvergiftung, Autounfall, Selbstmord, abgestürzt beim Wandern, ertrunken beim Schwimmen, hingefallen beim Joggen, ein Selfie zu nahe am Abgrund, ein giftiger Pilz, im Sammelkorb eine Allergie. Wir sind da ausgesprochen kreativ. In seinem letzten Satz schwang so viel Stolz mit, als wäre er ein Fabrikdirektor, der ausländische Investoren durch seinen propestierenden Bereich führt. Und wer sind die Zielpersonen? Personen aus dem In- und Ausland, die der Schweiz auf irgendeine Art enorm Schaden geschadet haben oder schaden könnten. Letzteres zeigt, dass wir auch präventiv tätig sind. Violetta, die heißt Violetta Baustein, versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie fasziniert sie war. Das hier, das war genau ihr Ding. Etwas, wonach sie im Grunde ein Leben lang gesucht hatte, ohne allerdings zu wissen, dass es überhaupt existierte. Gerechtigkeit kannte viele Gesichter. Strafe muss sein. Und in dieser Institution hier wurde das auf allerhöchster Ebene effektiv und schnörkellos umgesetzt. Von Vollstreckern. Sie spürte eine tiefe innere Befriedigung. Ihr kam das Wort Berufung in den Sinn. So beginnt das halt.
Ja, cool.
Und sie gehört halt dieser Organisation an. Sie hat einen Partner, Miguel.
Stimmt, die kam ja gar nicht so miteinander klar, so, ne?
Nee, die kam nicht gut miteinander klar. Er ist eigentlich auch einer, der im Leben nicht viel auf die Reihe gekriegt hat, aber als er bei der Bundeswehr war oder bei der Schweizer Armee war, da wurde klar, der hat einiges drauf
und
hat seine Berufung gefunden. Ja. So, und er ist natürlich auch ein Killer, also die sind ja alle Vollstrecker und die kriegen halt ihre Aufgaben und sie, man muss zu der Frau Morgenstern, Violetta Morgenstern mal sagen, das ist so eine Kräuterhexe, die kennt sich halt mit sehr vielen giftigen Pflanzen aus und das hilft ihr sehr in der Beseitigung von einigen Menschen.
Ja.
Und wie sie sich das überlegen, die Art und Weise, wie die morden, da steckt, in diesem einen Buch stecken so viele Ideen drin, wie man Menschen beseitigen kann. Das ist einfach, dass man einfach nur denkt, ey, wow, was denkt dieser Mann sich aus? Marcel Huweler war Journalist, hat lange als Journalist gearbeitet und er lebt jetzt vom Bücherschreiben, hat, wie gesagt, schon mehrere Teile geschrieben, hat echt eine große Fangemeinde inzwischen. Ich habe mir ein Interview bei YouTube übrigens von ihm angeguckt.
Ja,
der
ja.
spricht so ein krasses Schweizerdeutsch, dass man den kaum versteht. Aber den Off-Text versteht man halt gut. Und
ja.
Dadurch ist es... ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht lese ich über die Weihnachtstage mal einen zweiten Teil davon. Weil ich habe eine Kritik gelesen von einem zweiten Teil und der soll noch besser sein als dieser. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also das ist mein unbedingter Krimi-Tipp. Wenn ihr jemanden habt in eurem Freundeskreis oder in der Familie, der gerne Krimis liest und mal wirklich was ganz anderes lesen will, dann kann ich dieses Buch nur empfehlen, weil das so witzig ist, so unfassbar schwarzhumorig, eine tolle Sprache,
ja, das klingt
die Dialoge sind so lustig,
ja.
Eine unbedingte Empfehlung von mir. Im Grafit Verlag erschien übrigens, geschenkt hat mir das mein Verleger, Hego Emons, vom Emons Verlag,
ja.
Und der Grafit Verlag war ein, ich glaube, Dortmunder Krimi Verlag, den er irgendwann gekauft hat, die sitzen da jetzt auch mit im Emons Verlag in Köln. Und er hat gesagt, als ich mich mit ihm getroffen hatte, so, jetzt habe ich noch mal zwei Bücher für Sie. Und dann ist er in sein Regal gegangen und wusste auch genau, was das Richtige ist. Und er hat einen Volltreffer gelandet.
Ach, fantastisch.
Ja. Ein Buch, was mich wirklich sehr, sehr begeistert und belustigt hat in diesem Jahr.
Ja, super.
Ja, so, hol ich jetzt mal greifst du in deine Tasche. Ne? Ja, wir sehen ja nicht, was passiert.
Jetzt mal.
Ich habe bei dir einen Verdacht.
Was? Nummer drei?
Nee, ich habe einen Verdacht, was ein
so, Buch so sein insgesamt wird.
Was da, ja.
Ja, ja. Ich habe folgendes Buch mitgebracht. Also meine Nummer drei in diesem Jahr ist das Buch Meier von Tommy Goertz.
Hast du in Travemünde vorgestellt?
Ja, genau.
Soweit
genau.
ich weiß.
Ja, richtig. Genau. War eins meiner Sommerbücher.
Ist schon, auch schon etwas älter. Hier steht auch drauf, das hat den hat einen Preis gewonnen, den Glauser-Preis 2021.
Kann ich was zu sagen? Der Glauser-Preis wird vom Syndikat verliehen. Das ist eine große Organisation, wo alle Krimi-Autoren, das ist eine Vereinigung, wo die Interessen der Krimi-Autoren waren. Und die haben einmal im Jahr eine sogenannte Kriminale. Und da wird als Höhepunkt dieser Veranstaltung, da sind alle möglichen Krimi-Autoren eingeladen, da gibt es Workshops, da gibt es Vorträge. Das ist sehr interessant. Ich war da mal. Die waren nämlich mal in Büsum, lustigerweise.
Ach was.
Als Höhepunkt wird da jedes Mal der Glauser-Preis verliehen. Und wenn man überlegt, wie viele Krimis geschrieben werden, dann ist das schon faszinierend. Wenn man einen Glauser-Preis hat, dann hat man schon... das ist ein aussagekräftiger Preis.
Ja.
Kann man eigentlich blind kaufen, alle Bücher, die den Glauser-Preis bekommen haben.
Okay, ja, guter Hinweis. Werde ich mal ausschauen nachhaken.
Ja.
Weil eigentlich lese ich ja keine Krimis.
Aber der Klassiker.
Aber in dem Fall war das einfach super. Also es geht hier um Toni Meyer, so heißt er, deshalb auch ne, der Titel Meyer. Und Toni Meyer, ja, erfährt man jetzt nicht so wahnsinnig viel vorab, außer dass du bist halt dabei, wie er wieder seine ersten Schritte in Freiheit macht, weil er kommt gerade aus dem Gefängnis.
Ja, was hat er gemacht?
Der soll eine Lehrerin umgebracht haben. Mhm. Und hat er aber nicht.
Das ist sicher.
Ja, ja, das Ganze ist ein Komplott, dem er da zum Opfer gefallen ist. Und er hat 12 Jahre bekommen, kommt aber nach 10 Jahren wieder raus und kommt jetzt also gerade wieder so raus und muss sich jetzt irgendwie sein Leben neu aufbauen. Und es wird aber auch dann ziemlich bald klar.
Hier ist Verabschiedung und Zahlen. Ja. Wer übernimmt das?
Ach so, echt? Und er muss sich also ein neues Leben aufbauen.
Mhm.
Und schnell wird aber klar, der will Rache nehmen für diese Nummer.
Ja, kann man verstehen.
Ja.
Geht also auch um Rache.
Geht auch um Rache, auch so ein bisschen um Selbstjustiz natürlich in dem Sinne. Mhm. Also er bringt jetzt keinen um auf dem Weg dahin. Aber er muss sich halt... Er hat kaum Kohle und die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, ist, dass er sich eben dann doch auch mit kleinen Raubzügen und kriminellen Taten so über Wasser hält.
Mhm.
Und was ich besonders klasse fand an dem Buch war, von Anfang an, wenn du das so liest, dir fällt sofort diese Sprache auf. Ne? Also diese wirklich kurzen Sätze, dieses Staccato-hafte, das ist echt irgendwie krass, vom Stil her so total krass.
Mhm.
Und darin liegt natürlich auch so ein bisschen die Falle. Ne? Weil wenn man viel liest und viele andere Bücher so liest und dann begegnet einem dieser Stil, dann neigt man ja dazu automatisch zu sagen, ja, das ist ja herausragend, das ist ja ganz anders.
So was habe ich noch nie gelesen.
Ja, und in der Art und Weise, also das kenne ich ja gar nicht so. Und so ein bisschen den Blick, sich davon so leiten lässt und dann halt den Blick aber für die Geschichte so ein bisschen verliert. So. Und nicht mehr so nüchtern so drauf guckt, was geht da eigentlich vor sich, was ist denn die Story? So. Das ist hier aber überhaupt nicht so, die Story ist echt klasse, weil erstens mal das Motiv ist natürlich toll. Das Motiv ist natürlich toll, weil es geht ja um Rache.
Ja, ja.
Und das liest sich, finde ich,
immer zu.
Ja, finde ich, ja, total, ja, find ich total.
Der Graf von Monte Cristo.
Ja, zum Beispiel, genau. Und mir ist noch so eine Szene in Erinnerung geblieben. Da geht es darum, dass er unterhält sich irgendwie mit einer Frau aus der Nachbarschaft.
Mhm.
Die geht auch putzen und die erzählt, dass sie bei einem Tierarzt putzen geht. Jetzt aber gerade nicht, weil der ist im Urlaub. Und er nimmt das dann nur so auf und nimmt den Satz, ach, Sie putzen bei einem Tierarzt? Und dann ist er natürlich klar, was er vorhat. Ne?
Ja.
Also so hält er sich über Wasser und tastet sich immer eher eben halt an die wahren Täter heran, die dafür verantwortlich sind, dass er da verurteilt wurde. Mhm. Er hat sich auch gar nicht so großartig gegen die Verurteilung gewehrt, weil das ist ein einfacher Mann und er hat auch eingesehen, er hat gar keine Chance.
Also es ist kein Intellektueller, sondern eher einfach gestrickt.
Ja, aber er konnte natürlich schnell sehen, ey, ich habe ja gar keine Chance.
Mhm.
Ne?
Ja.
Das ist wirklich ein tolles Buch und ich finde auch den Autoren so klasse, den Tommy Goertz.
Ja.
Ich habe einiges so über ihn gelesen und der hat 35 Semester studiert, eher von der Uni kam. Der hat sehr lange, sehr erfolgreich in der Werbung gearbeitet und das sind ja meistens Leute, die dann auch gut schreiben können.
Ja.
Martin Suter war, glaube ich, auch in der Werbung.
Ich glaube auch.
Und der hat wirklich diverseste Jobs gemacht. Der war auch Straßenmusiker und so weiter. Also der Autor selber kommt aus Erlangen, hat auch viel viel erlebt. Seine Frau übrigens finde ich auch noch interessant. Wollte nicht, dass er unter seinem richtigen Namen schreibt. Er heißt eigentlich Dr. Kliesch irgendwie. Doktor, weiß ich jetzt nicht.
Stimmt, das hast du in Travemünde auch erzählt. Genau. Ich erinnere mich gerade.
Ja, und er war irgendwie, er hatte sich irgendwie gerade für eine Professur irgendwie oder war für eine Professur im Gespräch. Und er schreibt eigentlich, ja, ich will ihn jetzt nicht diskreditieren, also beleidigen, weil es kann sein, dass er das als beleidigend empfindet. Er schreibt so Heimatkrimis und so, ne, in seiner Region. Und seine Frau sagte dann so, das würde keinen guten Eindruck machen, wenn er unter seinem richtigen Namen sich für eine Professur bewirbt, aber andererseits gleichzeitig diese einfachen Bücher schreibt. Ja. Und deshalb musste er sich das Pseudonym Tommy Goertz ausdenken. Also tolles Buch, absolut verdiente Nummer 3, hat wirklich riesig Spaß gemacht, das zu lesen. Ist auch nicht besonders dick, also hat noch nicht mal 200 Seiten. Einfach klasse gemacht.
Spannend, super Thema, finde ich auch. Schöner Krimi-Tipp. Ja. Jetzt haben wir schon, jetzt ist bei beiden von uns auf Platz 3 ein Krimi.
Ja.
Das ist lustig. Ich greife jetzt bei mir rein.
Ja.
Und hole raus Amélie Nothomb.
Das, ja, das war auch eine tolle Geschichte.
Ja.
Ja, ja, genau. Das war so ein Typ lernt, reißt irgendwie eine Frau auf.
Genau, ne? Genau. Kann ich kurz vorlesen? Ist eine schnelle Szene. Mache ich gleich.
Genau. Auch so eine Art und Weise, die.
Ja, ja, genau. Ich habe die Szene nochmal rausgesucht, um kurz reinzukommen.
Solltet ihr euch nicht abgucken, die Nummer?
Nee, die ist schlimm. Amélie Nothomb ist eine französische Autorin, die jedes Jahr im September ein Buch rausbringt. Die steht da auch im Wachsfigurenkabinett, ist ein Star in Frankreich. Hier nicht so bekannt. Diogenes hat sie natürlich entdeckt.
Na klar.
Jedes Buch ist auch so in etwa in dieser Dicke. Also die sind nie besonders dick, die Bücher. Und ich finde die seit Jahren fantastisch. Und dieses Buch hat mich komplett umgehauen.
Ja.
Es hat mich völlig begeistert. Es ist eine Geschichte von einer Frau, einem jungen Mädchen,
ja,
der eines Tages das hier wieder fährt. Ich lese es kurz vor.
Ja.
Dominique, so heißt diese Frau, saß auf der Terrasse ihres Lieblingscafés und genoss den Samstagnachmittag. Sie liebte die Septembersonne, die wärmte, ohne die Haut zu verbrennen. Sie war Sekretärin in einer Import-Export-Firma und stolz darauf. Ihr Vater war Fischer, ihre Mutter zu Hause. »Bravo, mein Schatz«, lobte die Mutter, »du bist eine unabhängige Frau.« Mit 25 Jahren blickte Dominique vertrauensvoll in die Zukunft. Sie war gern Single, die Liebe würde schon noch rechtzeitig kommen. Wenn sie an die paar Freundinnen dachte, die Ehefrau und Mutter waren, war sie froh, es ihnen nicht gleich getan zu haben. Unter der Haube, was für ein erbärmliches Schicksal. Ihr fiel gar nicht auf, dass ein Mann sie vom Nebentisch aus anstarrte. »Bonjour, Mademoiselle, darf ich Sie auf ein Glas einladen?« Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. Er nahm das als Zustimmung und setzte sich zu ihr. »Kellner, Champagner. Zwei Gläser?« Eine Flasche vom Besten. Der Kellner brachte ein Deutz mit zwei Champagnerkelchen und schenkte ein. Haben Sie etwas zu feiern? Fragte die junge Frau. Ja, unsere Begegnung. Sie stießen an. Dominique hatte noch nie einen großen Champagner getrunken und war ganz ergriffen von dem grandiosen Geschmack. Wie heißen Sie? Claude. Und Sie? Dominique, sagte sie. Und dass sie sich seit 5 Jahren als Sekretärin bei Terrage arbeitete. Aber da er ihr anscheinend nicht zuhörte, verstummte sie wieder. Und was machen Sie beruflich? Fragte sie nach einer Weile. Ich bin dabei, in Paris eine Firma zu gründen, antwortete er so vage, als würde er sich lieber nicht dazu äußern.
Ja, ja.
Dieser Mann machte ihr ein bisschen Angst, ohne dass sie wusste, warum. Doch er hatte sie ja angesprochen und nicht umgekehrt. Und dann war es ja wohl nicht so schlimm, wenn er enttäuscht war. Sie sind entzückend, Dominique. Sie verstuckten sich an ihrem Champagner. Und ich bin bestimmt nicht der Erste, der Ihnen das sagt. Doch, das war er. Bisher hatte nur ihre Mutter ihr das immer wieder versichert. Und das war ja kein Wunder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Monsieur. Sagen Sie Claude zu mir. Wir sind ja gleich alt. Ich bin aber keine Firmengründerin. Ach, halten Sie sich doch nicht mit solchen Kleinigkeiten auf. Ich würde Sie gern wiedersehen. Er bestand darauf, dass sie ihm ihre Telefonnummer gab. Das tat sie zögernd und stand dann schnell auf, um ihre Verlegenheit zu verbergen. So beginnt diese Geschichte.
Eine ziemlich fiese Geschichte.
Eine,
ne?
Sehr, sehr fiese, ganz furchtbare Geschichte entpuppt sich daraus. Mhm. Sie verfällt diesem Mann und zwar mit auch einem ganz billigen Trick. Er schenkt ihr Chanel Nummer 5. Sowas hat sie noch nie gehabt, sowas hat sie noch nie besessen. Und sie glaubt dann auch so, sie wird ihr Leben lang so umgarn von einem Mann. Und was könnte ihr Besseres passieren?
Ja.
Sie bekommen irgendwann ein Kind, eine Tochter, Epicienne heißt sie.
Mhm.
Epicienne ist übrigens ein Wort, was für männlich und weiblich steht. Also es ist eigentlich gar kein Name, Epicienne. Und es gibt eine Szene, wo sie geboren wird und der Mann, dieser Claude, das Kind anguckt und einen erschreckenden Blick hat, nämlich dass sie nicht so aussieht, wie er sich das vorgestellt hat. Mhm. Er nimmt sie nicht auf den Arm, er hasst dieses Kind. Was sich dann entwickelt, die Epicienne wird irgendwann die Hauptperson des Buchs, weil sie Rache schwört, auch ein Rachebuch.
Ja, ja.
Und ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel darüber erzählen, weil das Buch ist auch nicht besonders dick. Das hat gerade mal 128 Seiten.
Ja, und du hast die ersten 60 schon erzählt jetzt, so?
Ja, ich habe, also das ist aber nicht schlimm, dass man das weiß. Ich will jetzt nur nichts weiter erzählen. Das heißt Ambivalenz, dieses Buch. Das ist auch ein toller Titel, weil das genau das trifft.
Ja.
Und ich habe selten ein Buch gelesen. Ja. Also man sagt das ja immer so dahin, ne? Ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Hier ist es wirklich so. Ja. Ich habe jede freie Minute dieses Buch weitergelesen, weil man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Die Amélie Nothomb schreibt auch immer was Biografisches. Es sind immer biografische Züge drin. Ich weiß nicht, was ihr da passiert ist. In allen Büchern findet sich das aber wieder. Sie schreibt übrigens, sie ist halt so eine schillernde Figur in der französischen intellektuellen Literaturszene. Die schreibt immer morgens zwischen 3 und 5 in so einem gelben Cape, in so einem gelben Anzug. Also sie lebt halt total diese Künstlerin aus.
Ja.
Dieses Buch hat mich komplett begeistert. Ja, bitte.
Möchten Sie noch?
Ich nehme noch ein Alsterwasser, ja.
Ein Alster.
Jo.
Ja.
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 Ja, was ich herausstelle, was jetzt nicht schwer zu sagen ist, dieser Claude entpuppt sich als ein unfassbar böser Mensch. Mhm. Es löst sich aber später auf, warum das so ist. Und das ist genial.
Ja, ist eher...
Ich weiß nicht, es wäre jetzt wirklich doof. Ihr müsst dieses Buch lesen, ihr müsst es verschenken. Jeder, der das lesen wird, wird einen riesen Spaß daran haben. Es ist eine tragische Geschichte. Es ist also nicht lustig, überhaupt nicht. Es ist flüssig runtererzählt. Es ist nicht durch komplizierte Sätze oder so geprägt, sondern es ist einfach ein tolles Buch. Amélie Nothomb.
Klingt unglaublich.
Ist ein wirklich, ja. Ja. Im Diogenes Verlag.
Ja. Dann hole ich jetzt mal meine Nummer 2 raus.
Ich hoffe ja auf ein Buch.
Ja?
Mhm. Ich bin ganz gespannt, ob das dabei sein wird. Lass mich raten, bevor du es rausholst.
Ja.
Ich kenne seinen Namen leider nicht mehr, aber ist es ein Journalist?
Das hatte ich tatsächlich in der Hand. Ich habe sogar doch zu Hause gedacht, oh, das war auch so klasse.
Ja, da hast du sehr geschwärmt.
Ja, ja.
Zwei Lübeck.
Nee, habe ich tatsächlich nicht mit. Hallo, moin. Hi. Habe ich nicht dabei.
Okay.
Boah, das ist aber echt, geht's ja hoch her, ne, da hinter uns.
Die haben Spaß.
Ja.
Weihnachtsfeier, Jahr neigt sich dem Ende zu. Die brauchen Bücher.
Brauchst du echt, meinst du echt, dass es eine Weihnachtsfeier ist?
Weiß ich nicht.
Das ist irgendwie so ein Männertreff da. So.
Stimmt, es sind nur Männer da.
Ja, ja.
Ja, wir sind hier auf dem Land, in Dithmarschen. Das ist wirklich.
Okay.
Ja, also, greifst in deine Tasche.
Ich greife in meine Tasche, hole jetzt meine Nummer 2.
Bin sehr gespannt.
Das Buch ist etwas großformatiger.
Großformatiger?
Das hat mich echt begeistert.
Ach, wie schön.
Ja.
Das ist natürlich...
Das Buch heißt Nighthawks und ist herausgegeben von Lawrence Block. Es heißt deshalb Nighthawks, weil Nighthawks war ja oder ist ja ein ganz, ganz berühmtes Gemälde. Ich glaube,
das ist da vorne schon drauf.
Ja, viele, das ist ja auch auf dem Titel. Viele unserer Hörer werden das auch kennen, weil ich unterstelle einfach mal, dass unsere Follower, Hörer, wie auch immer, auch sich hin und wieder mit Kunst oder für Kunst interessieren.
Würde ich auch sagen.
Ja.
Und vor allem mit der Kunst von Edward Hopper.
Edward Hopper, das ist ja schon Popkultur.
Ja. Man kennt so viele Menschen, wo irgendwo ein Hopper hängt oder hing. Der war mal sehr, sehr angesagt. Ich glaube, hat ein bisschen nachgelassen. Vielleicht auch, weil Ikea das in ganz großem Stil verkauft hat. Und das wirklich jeder hatte irgendwann. Das ist natürlich ein geniales Bild.
Ja. Ich bin auch durch Zufall auf dieses Buch aufmerksam geworden. Auf jeden Fall, das Konzept ist, also der Lawrence Block hat sich eine Reihe von Bildern ausgesucht und hat berühmte Schriftsteller gebeten, Weil so Lee Child ist zum Beispiel darunter, der Jack Reacher,
Krimi,
genau, Krimi, ganz viele andere Krimi, Stephen King ist auch dabei.
Ja.
Und noch viele, wirklich viele andere richtig gute Schriftsteller, Michael Connelly zum Beispiel. Mhm. Und hat denen gesagt, hier, ihr könnt euch ein Bild aussuchen und dazu brauche ich von euch eine Kurzgeschichte.
Geniale Idee.
Und das finde ich total klasse. Geil, ja. Und ich finde es erstmal schön, also das Buch ist sowieso erstmal von der Haptik her total schön, weil es ist halt ein bisschen größer.
Ja.
Und wenn man so durchblättert, beginnt also jede Kurzgeschichte eben mit diesem Bild, das sich derjenige ausgesucht hat, wozu er dann eine Kurzgeschichte schreibt. Und das ist natürlich, bei mir war es jedenfalls so, ich habe mir das Bild dann auch angeguckt und habe gedacht, okay, was würde der denn
machen? Super.
Weil das Coole an diesen Hopper-Bildern ist ja auch, also erstens mal, allein schon der Titel, ja, diese Leute, die da an der Bar sitzen. Ich dachte immer erst, das Gemälde, da würde nur einer an der Bar sitzen. Ist ja aber nicht so, da sind ja mindestens schon mal drei. Und halt der Barkeeper dahinter. Und draußen ist es schon dunkel, das ist irgendwo in New York und das macht alles so einen einsamen Eindruck.
Das ist das Faszinierende an Edward.
Ja.
Ich habe mich auch ein bisschen mit dem so beschäftigt, dass auch wenn mehrere Menschen auf dem Bild sind, jeder für sich ist.
Ja, genau.
Jeder so eine andere, es gibt keine Kommunikation zwischen.
Richtig.
Und da dieses Licht- und Schattenverhältnis, das hat der ja, das kann ja kein Mensch so wie der. Das
richtig, genau. Genau. Ja,
faszinierend.
Genau. Also die Person Edward Hopper an sich ist schon total faszinierend. Also das Leben an sich. Also da würde, glaube ich, auch mal eine Biografie sich lohnen. Ne? Und wie gesagt, du guckst also dieses Bild an und denkst, okay, was würde mir denn dazu einfallen? Und dann liest du diese Kurzgeschichten und denkst nur so, wow, großartig gemacht, ganz, ganz toll. Ich bin sowieso, und ich glaube auch viele unserer Leser, Kurzgeschichten sind doch schon so eine Sache. Ich glaube, viele hassen...
Muss man auch können.
Ja, viele mögen es, glaube ich, auch nicht lesen. Finden es, glaube ich, gar nicht so. Ich fand Kurzgeschichten immer klasse.
Fand ich immer gut. Ich auch. Also T.C. Boyle, einer meiner Helden,
ja,
ist ganz großartig in seinen Kurzgeschichten. Stephen King, den du ja sehr verehrst.
Ja, großartig. Ja, hat ganz, ganz tolle Kurzgeschichten geschrieben. Also ich habe viele, viele Kurzgeschichten schon gelesen und die hier zählen wirklich mit zu den besten Kurzgeschichten, die ich so je gelesen habe. Also ich hatte so das Gefühl, so ein roter Faden in diesen Kurzgeschichten waren, von wem auch immer, eine junge Frau kommt alleine in die Großstadt und muss da irgendwas werden, muss sich da durchschlagen. Mhm. Also das Motiv gab es irgendwie immer wieder und finde ich es auch spannend zu lesen, weil du denkst, ja, was macht die jetzt, wie geht die jetzt so vor? Und da ist auch eine Kurzgeschichte, da geht es um ein Haus, was so ganz merkwürdig geschnitten ist. Also da geht es dann schon richtig so in dieses Fantastische auch teilweise rein. Aber jetzt nicht total abgedreht, sondern auch schon wieder mit einer ganz besonderen Story so dahinter. Und das Buch ist einfach irre. Also ich glaube...
Es sieht so toll aus.
Ja, ja.
Es und ist denn das gelungen, dass du Zusammenhang zwischen dem Bild und der Geschichte herstellen konntest?
Ja, ja.
Konntest du nachvollziehen, warum?
Ja, also zum Beispiel, also das Gemälde Nighthawks ist ja auch zu einer Kurzgeschichte verwoben worden. Und die Kurzgeschichte geht so, dass jemand beauftragt ist, ich glaube, wer war denn das noch, ein Verleger oder so, beauftragt jemanden, seine Tochter irgendwie zu finden oder so.
Ja.
Dieser Privatdetektiv beobachtet jetzt also diese Frau und diese Frau geht regelmäßig in eine Ausstellung und setzt sich genau vor dieses Bild. Also vor das Nighthawks-Bild. Ne? Manchmal ist es ja auch so, dass du in dem Bild ist so eine Szene festgehalten.
Stimmt.
Und das ist ja auch das Besondere an Hoppers Bildern. Also das ist so sehr szenisch, so kinomäßig teilweise schon. Mhm. Als wäre das irgendwie so eine Kinoszene. Also als sei davor irgendwas passiert oder es wird gleich etwas passieren.
Ja, ja.
Und das greifen auch viele, die da jetzt eine Kurzgeschichte schreiben, greifen dann auch diese Szene auf.
Deswegen eignen sich die Bilder wahrscheinlich auch so.
Ja, genau. Also ein Gemälde ist zum Beispiel, eine junge Frau ist bei ihrem Chef im Büro und da liegt ein Blatt Papier auf dem Boden. Mhm. Und die Kurzgeschichte, die hat das so sensationell miteinander verzahnt, das ist einfach großartig gemacht. Also es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Das Tolle ist, es gibt auch eine Geschichte, da erfährt man etwas, was aus dem Nachlass von Edward Hopper geworden ist. Es gab jemanden, der hatte da irgendwie Zugang zu, nicht ganz legal, das hat er sich wohl irgendwie erschlichen. Und die Autorin beschreibt das so, also dass da jemand Zugang hatte zu Bildern in einem Haus, die auf dem Dachboden irgendwie waren. Mhm. Und das kommt mir so vor, als sei das eine wahre Geschichte, als sei das tatsächlich mit diesem Nachlass so passiert.
Ja.
Also wahnsinnig interessant, man erfährt auch viel über den den Künstler Edward Hopper selber. Und der, also die Bilder gefallen mir, die Kurzgeschichten gefallen mir. Edward Hopper, wahnsinnig spannender Typ, ja. Der zuerst auch gar nicht, der ziemlich unerfolgreich war. Also für seine Bilder hatte sich anfangs kaum jemand interessiert.
So, ja.
Ja. Und plötzlich verkauft er so ein Bild. Ich glaube, das war so ein Boot so auf See.
Ja, irgendwie. Das hängt bei mir an der Wand.
Ach ja, genau, stimmt. Das hattest du damals erzählt.
Mal, da warst du auch schon mal.
Genau.
Das finde ich ganz toll.
Und das war das erste Bild, glaube ich, was er für sehr viel Geld verkaufen konnte.
Im Hintergrund ist ein Leuchtturm und ein Strand.
Ja, genau. Toll gemacht. Es gibt ein Bild, das ist hier auch veröffentlicht, und zwar das hier.
Das ist toll.
Das heißt Cape Cod Morning.
Und das ist das Cover eines Buchs von Alice Hoffman. Kennst du Alice Hoffman, eine amerikanische Autorin? Und die hat genau dieses Bild als Cover benutzt.
Ach so,
da sieht man schon, ne? Da sind so jetzt schon Geschichten drin.
Ja, und komischerweise ist das Bild übrig geblieben, weil keinen der Autoren fiel etwas zu diesem Bild ein.
Und deshalb ist das hier. Und das steht dann da auch so mit drin.
Das wird, glaube ich, im Vorwort wird das glaube ich, geschildert.
Ja.
Also wirklich toll gemacht, ganz tolles Buch. Wäre auch echt ein tolles Geschenk.
Ein tolles Geschenk, weil so schön ist. Ich glaube, ich werde das verschenken.
Ja.
Ich werde das an jemanden verschenken. Das werde ich kaufen.
Toll. Also Nighthawks von Lawrence Block, meine Nummer 2.
Tolle Wahl. Ja. Ganz toll.
Also, ja, vielleicht eines der ästhetischsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Ist auch schon etwas älter, muss ich zugeben. Ich glaube, das ist von 2017, das wie gesagt, durch Zufall entdeckt. Und ich habe es auch nirgendwo mal gefunden. Also das bei Instagram zum Beispiel werden ja viel Bücher gepostet, ist mir da nie begegnet. Mhm. Von daher offenbar noch ein absoluter Geheimtipp.
Sollte man vielleicht mal sagen an dieser Stelle, dass wir schon viele neue Bücher lesen, aber wenn uns eins unterkommt, was vielleicht schon ein paar Jahre alt ist und was jetzt für uns gerade irgendwie zu uns gekommen ist, über welche Wege auch immer, über Buchladen, Freund, Freundin oder so, dann findet das hier auch statt. Also für uns ist es nicht so, wir müssen hier nicht die Bestsellerliste abbilden oder irgendwelche Neuerscheinungen. Davon haben wir zwei gemacht. Bei meinem Platz 3, Marcel Huweler, ist ja genau das Gleiche. Es gibt hier jetzt schon weitere und dieses ist ja auch schon ein paar Jahre älter. Steht ja da vorne drin. Ist von 2019 zum Beispiel. Ne?
Ja.
Gut, oh Gott.
Ja, jetzt wird's ernst.
Es ist soweit. Ne? Hast du einen Verdacht?
Ja, habe ich ja vorhin schon. Also, ich dachte, jetzt kommt ein ganz großformatiges Buch raus.
Nee, es ist nicht ganz großformatig. Es ist aber ein Hardcover und es ist auch ein dickes Buch. Erkennst du es wieder?
Ich halte es. Ach ja, genau. Das ist so, ja.
Wir sehen eine 70er-Jahre-Anmutung.
Eine 70er-Jahre-Tapete.
Ja, die eine Markise ist.
Die Markise, ja. Da habe ich häufig gesehen, dass Leute das gelesen haben.
Ja, von Jan Weiler.
Ja.
Der Markisenmann.
Genau.
Heißt es.
Ja, richtig.
Und ich würde jetzt gar nicht so eine Charts, wie wir sie machen, lebt dadurch, dass es Platz 3, Platz 2 und Platz 1 gibt. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich das jetzt viel besser als Amelie No Tom finde.
Ja.
Es ist nur so ein Buch, was mich so überrascht hat und so begeistert hat, dass Jan Weiler so eine Geschichte schreibt. Das ist nicht typisch für ihn.
Was macht er sonst?
Jan Weiler hat ja Maria im Schmeck's nicht
gesehen.
Das war so sein Durchbruch. Ist dann ja auch verfilmt mit Christian Ulm.
Ja.
Dann hat er ja so eine Krimiserie geschrieben vor kurzem. Oder das Pubertier hat er auch geschrieben.
Ja.
Und ist schon immer lustig, geht auch immer um Familien, auch in diesem Buch geht es um eine Familiengeschichte. Aber es hat irgendwie noch eine etwas ernsthaftere Ebene, dieses Buch.
Ja.
Und also ich kann kurz erzählen, es ist ein junges Mädchen, die heißt Kim, die ist 15 Jahre alt, die lebt mit ihrem Stiefvater und Halbbruder und der Mutter in so einer Villa in der Nähe von Köln. Sehr reiches Elternhaus. Stellt sich aber raus, dass der Heiko, so heißt der Stiefvater, der ist reich, aber hat auch so eine gewisse Oberflächlichkeit, spielt auch jetzt am Anfang gar keine Riesenrolle. Die wollen eigentlich nach Florida in den Urlaub fahren.
Ja.
Es gibt aber etwas, sie macht etwas am Anfang in diesem Buch mit ihrem Bruder. Sie verbrennt ihn auf eine ganz schreckliche Art und Weise beim Grillen. Und niemand weiß, was ist mit diesem Mädchen los, klärt sich auch nicht auf. Einfach ein Blackout, 15 Jahre alt, da macht man eben auch manchmal Scheiß. Und die Familie nimmt sie nicht mit in den Urlaub,
okay,
sondern sie muss zu ihrem Vater nach Duisburg.
Ja, schön.
Diesen Vater, den hat sie seit 15 Jahren nicht gesehen.
Ja.
Und ich hab auch da eine kurze Stelle rausgesucht. Ihr Vater heißt Herr Papen, Ronald Papen. Und der holt sie vom Bahnhof ab. Und sie weiß ja überhaupt nicht, was ihn erwartet. Sie kennt diesen Mann ja nicht.
Ja.
Sie nennt ihn immer den Unscharfen, weil sie immer nur ein unscharfes Bild von ihm gesehen hat und ihn halt nicht zuordnen kann.
Ja.
Dann geht das so los. Er war nur wenig größer als ich und lächelte schief. Nachdem wir uns mehr als 13 Jahre nicht gesehen oder gesprochen hatten, stand dieser fremde Ausgabe meiner selbst vor mir und sagte, unerhört, da bist du ja. Ich stellte meinen Koffer ab und wir umarmten uns fast ohne Körperkontakt. Ich hatte mir zuvor so oft diese Begegnung vorgestellt, wie ein riesiger Mann, der mein Vater ist, sich zu mir herunterbeugt, mich gleichsam verschattet und umhüllt. Doch der kleine Mann hatte nichts mit meiner Vorstellung gemein. Der feine Herr Papen wirkte tatsächlich fein oder zart. Und sofort kam die Wut. Dein eigener Vater sieht dich zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt und alles, was er sagt, ist unerhört. Das klang wie ein Vorwurf, als habe er auf mich warten müssen. Ich ließ ihn los und wir standen noch einen sprachlosen Moment lang auf dem Bahnsteig, bis er sich mein Gepäck griff und sagte, dann wollen wir mal. Er schleppte den Koffer die Treppe hinunter und mit zunehmender Atemlosigkeit Richtung Ausgang. Ich folgte ihm mit einigen Metern Abstand. Papen starkste auf dem Parkplatz zu, er trug dabei schwer an meinem Koffer. Der war randvoll mit Bademoden, Sportkleidung, Kosmetik, Sachen für abends, Sachen für morgens und Wechselkleidung für tagsüber. Wenn man keine Lust mehr hatte, am Pool zu liegen. Ich ahnte noch nicht, dass ich kaum etwas davon brauchen würde. Für die 6 Wochen mit meinem Vater hätte eine kleine Sporttasche gereicht. Aber wenn mir das vorher klar gemacht worden wäre, hätte meine Mutter mich bewusstlos nach Duisburg schleifen müssen. Der Unscharfe blieb vor dem Heck eines alten Kombis stehen und fing an, im Schloss an der Kofferraumklappe herumzunesteln. Was ist das denn, fragte ich, denn ich hatte noch nie so eine vergammelte Karre gesehen. Wenn meine Vorstellung von meinem Vater als Topmanager bei seinem ersten Anblick Risse bekommen hatte, fiel sie nun vollends in sich zusammen. Er fuhr eine totale Schrottkiste. Er drehte sich um und sagte mit ehrlicher Begeisterung, das ist mein Pappenmobil. Also das Leben dort ist natürlich ganz anders, als sie sich das vorgestellt hat. Also, die Kim fährt dann mit ihm nach Hause und anders als die Villa, in der sie normalerweise lebt, lebt der Vater in einer ehemaligen Lagerhalle. Die hat er so halb abgehängt mit so einem schwarzen Vorhang, damit er da auch wohnen kann.
Aber das ist nicht ganz uncool, finde ich.
Finde ich auch. Und der ist ein ganz toller Typ, weil der so, also man merkt mit der Zeit, er ist nie unglücklich eigentlich. Aber er führt ein ganz, ganz einfaches Leben. Er kauft nur Sachen ein, die er auch wirklich isst. Also er lebt null im Überfluss und er handelt mit Markisen. Markisen aus den 70er Jahren. Und er fährt halt zu den Häusern in Duisburg, in den Siedlungen, wo die Balkone zur Sonnenseite, zur Südseite ausgerichtet sind und klingelt da an den Türen und sagt, sie brauchen eine Markise und versucht halt diese Markisen zu verkaufen. Und ich, also,
wie kann man denn von sowas leben? Das geht doch gar nicht.
In diesen ganzen Jahren hat er 200 Stück verkauft. Das war's. Also er lebt halt wirklich vom Nichts.
Ja.
Und was nicht klar wird, da steckt natürlich was hinter, dass er Markisen verkauft. Es gibt auch eine Geschichte, das ist immer eine, die gehen kaputt mit der Zeit und er gibt denen immer lebenslange Garantie, weil es eine gewisse Schraube gibt, die diese Markisen nicht festhalten.
Ja.
Die ist immer marode und kaputt. Alles löst sich auf. Alles löst sich auf, warum der Vater das tut, warum das so ist, dass die Kim da ist und die Kim, die will eigentlich los. Die will den nächsten Tag wieder weg. Egal wohin.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Sie will einfach nur flüchten. Ja. Weil das natürlich ein Leben ist, was sie gar nicht gewohnt ist. Sie lebt ja sonst in dieser Villa. Und dieser Clash halt plötzlich in Duisburg, sie findet die Stadt auch ganz furchtbar. Und dann wohnen sie nicht mal richtig in Duisburg, sondern so ein bisschen außerhalb in so einem Industriegebiet halt.
Ja.
Sie lernt da auch einen Jungen kennen. Das ist eine ganz, ganz süße, zaghafte Liebesgeschichte, die sich da so anbahnt zwischen den beiden. Und ich finde, also die Geschichte, wie sie sich weiterentwickelt, wie sie sich auflöst, ist einfach ganz toll.
Okay.
Und Jan Weiler, der sonst ja eher so, also pubertiert, das ist auch echt so eine Haut draufkommen in die Geschichte. Ich finde Jan Weiler, ich fand ihn immer gut. Der war ja früher Journalist bei der Süddeutschen. lebt lange von seinen Büchern. Maria ihm schmeckt sich, war ja ein Wahnsinnserfolg in Deutschland. Das war aber auch immer so ein bisschen Comedy-mäßig. Also den kannst du auch auf die Bühne stellen, lässt ein paar Sätze vorlesen und der da lacht. Und ich finde, das überrascht einen so, dass das diesmal
dass ist das sowas schreibt, ne?
Dass der sowas schreibt. Das ist locker geschrieben, das ist nicht anstrengend zu lesen. Aber die Geschichte, die sich hier so entfaltet, ist wirklich, wirklich gut. Jan Weiler, auch weil ich den Typen so toll finde, mein Platz 1.
Alles klar.
Du greifst in deine Tasche.
Ich greife in meine Tasche.
Und Trommelwirbel.
Hole jetzt die Nummer 1 heraus.
Ach was. Mr. Wilder und ich. Ja.
Von Jonathan Cole.
Davon hast du sehr geschwärmt.
Ja, zu Recht.
Das stimmt.
Das Buch hier, das fand ich einfach, ich fand die Geschichte einfach sensationell. Ich habe das Buch durch Zufall entdeckt, als wir in Ravensburg waren. Bin ich so durch die Buchhandlung gelaufen und hatte dann irgendwann dieses Buch in der Hand, Mr. Wilder und ich.
Ja, sieht nach einem Sommerbuch aus.
Ja, genau, habe es durch Zufall aufgeschlagen und bin dann in so einer Filmszene gelandet.
Ja.
Denn es geht hier um Billy Wilder, um den Regisseur Billy Wilder, Filmemacher Billy Wilder.
Kennt ja jeder.
Kennt jeder. Und der hat ja mit den ganz großen Stars gedreht. Und hier ging es jetzt um eine Szene, da geht es um die Schweizer Schauspielerin, ich kannte sie gar nicht, ist also eine Filmdiva aus der Schweiz, Marthe Keller heißt sie. Die sollte hier eigentlich nur irgendwie 3 oder 4 Sätze sagen.
In einem der Filme.
Nur in der Szene jetzt. Mhm. Nur in der Szene so 3, 4 Sätze hatte sie da. Das passte irgendwie Billy Wilder einfach nicht, beziehungsweise seinen Assistenten, der immer, wenn diese Szene vorbei war, stand er von seinem Sitz auf, ging zu Billy Wilder, flüsterte ihm etwas ins Ohr und dann, ja, müssen wir nochmal machen. Mhm. Da bin ich gleich so reingeraten, habe gleich so gedacht, so wow, irgendwie, das ist ja cool so, ne? Und die Geschichte ist wirklich klasse. Er handelt von einer Griechin, weil der Film ist damals in Griechenland gedreht worden.
Die Kulisse.
Große Teile jedenfalls.
Auf dem Buch sieht auch schon so.
Genau. Also große Teile sind jedenfalls. Die sind jetzt alle zusammen auf Toilette gegangen, kann das sein?
Die Männer?
Ja. Ich dachte, da muss man schon machen,
dass ziemlich viel getrunken haben.
Das ist eigentlich die Geschichte einer Griechin, weil der Film wird in Griechenland über weite Strecken produziert, nachher auch in München, aber eben halt in Griechenland. Und Billy Wilder hat diese Griechin, so jedenfalls die Story jetzt hier, durch Zufall kennengelernt in Amerika. Da trifft die Griechin mit ihrer Freundin zum ersten Mal auf Billy Wilder. Mhm. Kontakt kam, glaube ich, über die Eltern irgendwie zustande und ja, besucht den da mal und dann gehen sie da irgendwie zusammen essen. Und auf jeden Fall sollte sie dann so ein bisschen so bei an diesem Filmset so Mädchen für alles sein. Mhm. Hauptsächlich aber Übersetzerin, weil sie ist Griechin, spricht natürlich Griechisch, spricht Englisch und das hatte super gepasst. Und der Film, also beziehungsweise sie arbeiten zu diesem Film, beziehungsweise das Leben von Mr. Wilder, diese Biografie, wird eigentlich über diese Griechin erzählt, die an diesem Set eben halt einen Job hatte. Mhm. Und sie macht das total super, also eigentlich wird ihre Rolle immer wichtiger. Sie wird dann auch nachher so die Vertraute von dem Partner von Billy Wilder, der also mehr oder weniger fast alles mit ihm zusammen macht. Und die Geschichte ist einfach klasse. Erstens mal geht es da, es geht um Al Pacino, es geht um Hildegard Knef.
Die ganz groß aus der
Zeit. Ja, genau.
Obwohl Al Pacino ja auch heute noch.
Immer noch ein ganz großer. Damals war natürlich, als es da um den Film ging, der muss irgendwann in den 80ern gedreht worden sein. Da war Al Pacino ja schon also richtig groß.
Ja.
Und er hat hier auch so eine richtig fleißige Szene so in dem Buch und gerät auch mit Billy Wilder aneinander. Das ist total, total klasse. Liest sich das. Man hat so die beiden so richtig vor. Du bist
einfach. Wollt ihr nicht irgendwie so einen Burger?
Ja, genau. Da haben sie so einen tollen Restaurant gesessen und Al Pacino wollte halt einen Cheeseburger. Ich nehme einen Cheeseburger. Und Billy Wilder macht ihn daraufhin total fertig. Und das liest sich auch total großartig. Ich meine, es ist mir so geschrieben, also du bist einfach dabei, du sitzt irgendwie dabei, du bist am Set dabei, das ist einfach klasse gemacht, eine ganz tolle Geschichte. Und letztlich geht es aber auch darum, dass der Stern von Billy Wilder, der fängt wirklich rapide an zu sinken. Mhm. Die letzten Filme waren alle schon nicht so doll. Seine Geldgeber springen auch ab. Und das ist jetzt so ein Projekt, so in Griechenland, dieser Film, das funktioniert auch überhaupt nicht.
Achso, das ist ein Flop.
Ja, das ist auch ein totaler Flop, trotz dieser Stabelsetzung. Du erlebst auch diese Stars mit, um die es da geht. Wie gesagt, Hildegard Knee spielt in dem Film auch mit. Den Film gab es auch wirklich. Also das ist jetzt nicht eine Erfindung, sondern das ist tatsächlich es ist quasi die Geschichte hinter diesem Film.
Ja. Ja.
Und was sich da so abgespielt hat und wie die Frau, die junge Griechin, das eben alles so erlebt hat. Total klasse. Du hast natürlich schon viel von Billy Wilder gehört.
Da gibt's auch sehr viele Biografien auch über
Billy Wilder. Ja, genau.
Unter anderem eins von Helmut Karasek.
Stimmt, der war großer Fan. Irgendwie.
Ja.
Der konnte viel über Billy Wilder erzählen. Und was ich nicht wusste, war zum Beispiel die Rolle von Billy Wilder nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist offenbar, war auch beteiligt an der Entnazifizierung. Und da gibt es so eine Szene, also er war im amerikanischen Sektor tätig und da gibt es auch so eine Szene, er hatte da sein Büro und dann lässt er da einen sehr, sehr, sehr berühmten deutschen Schauspieler zu sich kommen, der eben auch eine umstrittene Rolle im Dritten Reich hatte und mit dem er dann so darüber so spricht. Und dann sagt Billy Wilder irgendwie zu ihm, weißt du was, ich kann dir eine Rolle in meinem neuen Film geben. Ja, klar, als was denn? Ja, als Jesus. Und in meinem Film sind die Nägel echt.
Oh.
Das war dann so der...
War der jüdisch Billy Wilder?
Ja, genau. Ist aufgewachsen in Wien und ist dann nach Amerika ausgewandert. Also eine ganz tolle Geschichte. Du erfährst viel über Billy Wilder. Die Romangeschichte drumherum ist auch wirklich... toll entwickelt, auch ein sehr, sehr schönes Ende, wie ich finde. Hat mir wahnsinnig gut gefallen und es ist einfach so eine schöne Geschichte, wo du viel mitnimmst, die toll geschrieben ist, die sehr positiv ist, auch irgendwie nicht so düster wie dann eben doch so viele Bücher, die ich glaube ich dieses Jahr gelesen habe, sondern eine richtig, richtig tolle, auch romantische Geschichte irgendwie, weil du bist bei dieser jungen Frau dabei, die auch so heranwächst. Sie selber erzählt die Geschichte übrigens aus der Perspektive, da ist sie selber eine sehr erfolgreiche Filmkomponistin und damals war es so als junge Frau, ja, sie hat sich irgendwie für Musik interessiert und fand das irgendwie toll, aber wusste noch nicht so richtig, wo es denn so hingeht. Und sie erzählt also diese Geschichte aus der Erinnerung heraus. Also da ist sie schon Musikproduzentin, also Film, sie macht Filmmusik. Toll gemacht. Also da wusste ich sofort, als ich das gelesen hatte, boah, da muss es also echt viel kommen, um das noch irgendwie vom Thron zu stoßen. Das war für mich eigentlich relativ schnell klar,
das wusstest du doch schon, als du es gelesen hast.
War mir irgendwie schon klar.
Ja.
Tolle Nummer 1, kann ich wirklich nur empfehlen.
Das war unsere letzte Ausgabe in diesem Jahr.
Ja.
Letzte Ausgabe 2022. 6 Tipps haben wir für euch. Könnt ihr auch in den Liner Notes nachlesen. Fotos gibt es von den Büchern. Deswegen ist das gar nicht so spannend. Ne? Nur für uns ist es so spannend. Was holst du als nächstes raus? Ihr wisst das längst.
Genau. Und wie gesagt, kann man blind verschenken. Wirklich...
Und so für jeden was dabei, ne? Also sehr, sehr bunt.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe dann doch irgendwie so ein bisschen drauf geachtet, ja, was wäre denn auch eine schöne Mischung?
Ja, das habe ich auch getan, ja.
Weil ich habe auch so 2 so richtig radikale Bücher gelesen, die könnte ich euch normalerweise auch empfehlen.
Dieses Lügenbuch von der Frau, die so lügt, die
genau.
Da das Loch da in dem Keller.
Ja, genau, zum Beispiel. Oh. Oder
bei mir war immer noch in der Wahl Heinz Strunk.
Ja.
Römer in Niendorf. Wäre Platz 4 gewesen bei mir.
Ja.
Aber ich habe auch gedacht, das ist so ein Buch, das war so präsent in diesem Jahr. In jedem Buchladen lag es, überall wurde es besprochen.
Ja.
Das hat nicht so richtig einen Mehrwert. Also wenn man das in so einer Jahresbest-of nochmal empfehlen möchte, das kennt eigentlich jeder. Und jeder hat entweder es gelesen oder was davon gehört, gesehen.
Ja.
Der war in Talkshows zu dem Buch, der war überall. Und deswegen fand ich das interessant. Ich meine, Jan Weiler ist natürlich auch ein Bestseller gewesen, klar. Aber es war einfach zu gut, um das nicht zu machen.
Ich habe auch noch andere Bücher gelesen, die echt toll waren. Und da waren auch so teilweise so radikale Bücher dabei. Wie zum Beispiel dieses von Katharina Volkmann, Der Termin. Das ist ja diese Frau, die beim Frauenarzt da irgendwie ist.
Da gab es eine lustige Geschichte mit dem Mann, der neben uns am Tisch saß.
Ja, genau. Und dann unbedingt wissen wollte, was war das jetzt?
Und weil es so extrem war, dieses Buch, und du auch noch so Szenen daraus vorgelesen hast, hat man sich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, der hört die ganze Zeit zu. Ja. Ist auch ein bisschen unangenehm, hier sowas alles vorzulesen.
Stimmt.
Und dann fragt er am Ende, wie heißt das Buch?
Das war sehr, sehr lustig.
Ja, das war echt krass. Ja. Auf jeden Fall, auch mit Ansage, du liest das Buch, und ich hatte sofort im Kopf, ja, das muss man eigentlich auf die Bühne bringen. Das ist ein Theaterstück. Wurde es dann jetzt auch?
Ach ja.
Also ja, es ist schon auf die Bühne gekommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch verfilmt wird. Ich glaube, man kann das verfilmen.
Ja.
Apropos verfilmt, hier Mr. Wilder und ich wird auch verfilmt.
Ach, und aber zwar, nicht mehr von Billy Wilder.
Nee, nicht mehr von Billy Wilder, aber in der Hauptrolle ist Christoph Waltz.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ach, da freut man sich ja drauf.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn,
ja. Ja. Ich würde sagen, macht euch schöne Weihnachten.
Ja.
Verschenkt Bücher. Lasst euch ordentlich Bücher schenken. Lest viel.
Nutzt die freien Tage.
Genau. Wir werden das auch tun.
Ja, um uns mal mit einem guten Buch mal wieder zurückzuziehen.
Genau.
Ja, und denkt an euren Podcast. Zweimannbuch. Mit der Ziffer 2 am Anfang. Dann Mannbuch.
Wichtig.
Wichtig. Und lasst uns gerne Kommentare da.
Ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Wir haben Bücherregale sind voll.
Ach, ich habe noch eine Überraschung. Ich habe noch eine kleine Überraschung vorbereitet für dich. Weil du hattest ja davon geredet. Ich weiß nicht, ob du es inzwischen hast. Ich habe es hier mitgebracht.
Ach was. Ah, ich habe es.
Ach so.
Ich habe es schon. Es macht aber nichts. Christoph Peters, der Sandkasten. Weil ich nämlich eine Lesung von Christoph Peters bei der Frankfurter Buchmesse gesehen habe und die so toll fand. Und du mir gesagt hast, du hast es schon gelesen.
Ja.
Und ich überlegt habe, es jetzt doch noch zu lesen. Ich habe es mir schon besorgt.
Ja.
Vielen Dank. Das ist aber nett, dass du daran gedacht hast.
Ja, ich bin gespannt, ob es vielleicht...
Du hast es zwischendurch noch gelesen.
Ja, ob es im kommenden Jahr zum kleinen Experiment kommt, dass wir beide mal das Gleiche gelesen haben.
Ja.
Und konträr
kann aber sehr gut in sein.
Die Auseinandersetzung.
Kann sehr gut sein. Ja. Kann sehr gut sein. Ich habe es noch nicht gelesen, also ich kann es auch nicht so richtig sagen.
Ja, und wenn ihr merkt im kommenden Jahr, die erwähnen das ja gar nicht mehr, dann hat das seinen Grund.
Aber ein sehr, sehr gut besprochenes Buch in allen Zeitungen und Zeitschriften. Habe ich viel drüber gehört. Würde ich, glaube ich, noch lesen jetzt über die Tage. Gute Idee.
Ja, ich bin gespannt, was du sagst.
Ja. Gut, also, wie gesagt, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns im Januar wieder.
Viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.